Das härteste Gefängnis ist in deinem Kopf. Und die Freiheit fängt auch genau dort an. In deinem Kopf.
Unternehmer Reset.
Der Podcast für Unternehmer, die ihr System runterfahren wollen, um es ohne Bugs neu hochzufahren.
Ohne Hamsterrad, ohne Führungsstress, ohne Steuerlast. Schluss mit 24/7 im Stress.
Unternehmer Reset. Mehr Zeit, mehr Geld. Mehr Freiheit. Lebensqualität für Unternehmer.
Von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, wirksamer.
Unternehmer Reset. Dein Unternehmen läuft und dein Leben auch. Lebensqualität mit Geld und mit Zeit.
Super gut, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zur nächsten Unternehmer Reset Podcast Folge. Und jetzt gehen wir hart dran und sagen, das härteste Gefängnis ist dein Kopf. Und wenn du den resetten kannst, dann fängt die Freiheit an. Und genau dazu haben wir heute einen sehr, sehr speziellen Gast, der Eduard Hein, genannt Eddie. Der hat genau das gemacht. Es ist ein krasses Beispiel, ein krasses Reset oder eine krasse Transformation. Zweimal im Hochsicherheitsknast als Drogenhändler. Mit der Erfahrung, dass die Freiheit eben nicht die Tür offen oder zu im Knast ist, sondern im Kopf. Auch mit in der Zelle kann man im Kopf frei sein und andersrum. Wir müssen das so hart als Unternehmer nicht haben. Aber genau dieses Gefängnis in unserem Kopf, das gucken wir uns heute an und gucken, wie du frei wirst und nicht dich da in goldenen Hamsterkäfigen weiter durch dein Leben schlägst. Also erstmal herzlich willkommen, Eddie, bei uns heute hier im Unternehmer Reset Podcast.
Hallo, hallo Olli. Schön hier zu sein.
Ja, ich sag mal, so einen richtigen Schwerverbrecher vor Ort. alle Strafen. Ich würde fast sagen, klaglos abgesessen. Nee, Scherz beiseite. Du hast ja eine krasse Transformation hinter dir. Also ein bisschen von der Geschichte kenne ich ja mittlerweile, also Vorgespräch. Aber ich glaube, es lohnt sich für alle unsere Hörer, da mal tiefer reinzuhören und die Parallelen zu ziehen. Wo haben wir denn Gefängnisse im Kopf, die wir uns selber eingebrockt haben, wie du ja auch. Sorry, wenn ich das so sage. Und wie kommt man denn in seine Freiheit zurück? Das ist, glaube ich, so... viele beschweren sich ja, das ist ja auch mein Thema mit Ein-Tage-Woche und Hamsterrad und Co., dass die sagen, da, es ist alles ganz schlecht und hin und her und tralala und ich bin ja nur das Opfer und ich schaffe jetzt nur noch für mein Unternehmen und nicht mehr das Unternehmen für mich. So diesen ganzen Jammerzirkus, den kennen wir ja, sorry fürs Lästern, den kennen wir ja mehr oder weniger gut. Und deswegen verspreche ich mir von dem Gespräch mit dir, so nach dem Motto, wie hast denn du die Kurven da rausbekommen, sodass in deinem Kopf und in deinem aktuellen Tun Unternehmer, wenn sie dich lassen, freier werden. Was machst du denn aktuell? Fangen wir mal da an.
Ja, also ich arbeite aktuell tatsächlich auch mit Unternehmern und das sind Unternehmer, die im Grunde, das mal so im Äußeren, wie du es schon gesagt hast, in diesem Hamsterrad, in diesem Hamsterkäfig, in diesem goldenen Hamsterkäfig unterwegs sind. Und ich denke mir immer, okay, dass die Situation, die jetzt gerade in dem Leben des Unternehmens gerade da ist, ist ja, ich sag mal so, eine Auswirkung, ist ja eine Konsequenz.
Ja, absolut.
Und
selbst gewählt könnte man fast sagen, aber nicht vorsätzlich.
Nicht vorsätzlich.
Ne? Man hat sich da so rein manövriert. Genau. Und was machst du mit denen?
Ich gehe vor allem, ich sag's mal so, in die mentale Arbeit, weil ich sag's mal so, da draußen gibt es eine Menge Menschen, die echt tolle Arbeit machen in Bezug auf Prozesse, unternehmerische Prozesse, ja, in Bezug auf Mitarbeiterführung und so weiter und so fort. Und ich gehe aber an die Ursache und zwar einfach aus dem Grund, weil ich, wie du schon gesagt hast, ich habe im Gefängnis gesessen und ich habe, als ich rausgekommen bin aus dem Gefängnis, hatte ich mehrere Situationen, wo ich mich Gefangener gefühlt habe, draußen, physisch frei, als damals drinnen im Gefängnis.
Erzähl.
Und irgendwann mal ab einem gewissen Zeitpunkt, ganz ehrlich, dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das sein? Ich bin hier gerade draußen und ich sag's mal so, bin Gefangener als im Gefängnis. Und
mach mal ein Beispiel.
Also ich sag dir, Ich bin rausgekommen 2010 nach meiner zweiten Haftstrafe. Und während der zweiten Haftstrafe habe ich für mich die ganz klare Entscheidung getroffen, ich gehe raus und ändere mein Leben radikal. Und ich habe dann.
Guter Beschluss.
Ja. Das glaubt man. Ich habe das Abitur nachgeholt. Wow. Bin dann studieren gegangen, International Business habe ich studiert, habe während dem Studium, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung noch nebenher, also studiert für mich persönlich, war als Tutor tätig im Buchhaltungsfach und ich habe in einer studentischen internationalen Organisation gearbeitet. Und habe wirklich einiges getan, um mein Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und ob du es glaubst oder nicht, also ich habe wirklich damals gegenüber von einem Jugendknast gewohnt. In der WG.
Manchmal ist das Leben ja echt ein bisschen krass, oder? Zu sagen, da ist der Reminder jeden Tag auf deiner Straßenseite.
Ironisch. Also wirklich, das Leben hat einen gewissen Sinn für Ironie. So, oder? Also,
ja, bei der WG gegenüber vom Knast. Oh, gruselig.
Dieser Knast war direkt in Wiesbaden, direkt irgendwo mitten in der Stadt und drumherum gab es eine Siedlung. Also das war nicht dass er irgendwo war, sondern und dann habe ich halt dort gegenüber gewohnt und eines Abends, weißt du so, das war Freitagabend, meine Kommilitonen waren draußen am Feiern und ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich sitze dann lieber zu Hause und sehe zu, dass ich meine Dinge irgendwie geregelt bekomme. Ich habe gelernt. Ich laufe dort in meiner Küche auf und ab Freitagabend, da liegen so viele Bücher auf den Tischen herum so und ich versuche gerade mein Leben zu ordnen, weil ich kam gerade vom Jakobsweg und ich hatte irgendwie ein paar Einsichten, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, die für mich recht intensiv waren. Dann stehe ich dort in der Küche, ich mache das Küchenfenster auf, ich zünd mir eine Zigarette an, ich schaue dort drüber auf diesen Gefängnis, ne, also wirklich, ich konnte aufs Eingangstor schauen und habe dann halt die Wände gesehen, dann diesen Stacheldraht und ich höre die Leute da drüben. Ich höre die Leute da drüben und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und auf einmal, boom, schießt es mir wirklich wie mit einem Vorschlaghammer gegen meinen Kopf und ich so, ey, warte mal, irgendwas läuft hier gerade gar nicht rund. Ich bin hier draußen. Ich kann wirklich alles tun und lassen, was ich will im Grunde. Trotzdem fühle ich mich gerade gefangen als damals da drin. Also das Ding. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt viel, also NLP und so weiter gemacht, ne, und habe halt viel an mir gearbeitet. Und dann dachte ich mir so, okay, dieses Gefühl, das packst du mal schnell weg und machst mal direkt weiter. Es war kein Gefühl verändert. Ich habe es verdrängt, ich habe es weggedrängt. Und dieses Gefühl hat natürlich im Untergrund gearbeitet, bis es mich ein paar Wochen später aus den Socken gehauen hat. Und ich lag dann mit einer Depression, Burnout, whatever, für 6 Wochen komplett flach.
So ein neues Leben zu beginnen, ist ja nicht so easy. Von daher habe ich ja oft den Eindruck, dass auch viele Unternehmer bei dem berüchtigten Hamsterrad den Schmerz einzuschätzen wissen, dass das sie kostet an Lebensqualität und an Schmerz, wenn sie das aushalten. Nach dem Motto, ja, sind ja nur noch 25 Jahre bis zur Rente, das kriegst du schon noch rum. Verzichtest du mal ein bisschen auf Familie und. Aber das Abenteuer, sich auf was Neues einzulassen, quasi Abenteuerland, Neuland, hätte die ehemalige Kanzlerin gesagt, da lassen wir uns was Neues ein, da kennen wir ja die Schmerzen noch nicht. Die sind ja eh meistens höher, als man vorher vermutet. Wie war das mit dem Neuland bei dir? Jetzt neben dem Burnout, neben dem vor den Kopf gegenüber vom Knast, wie hast du das geschafft?
Ich bin sehr viel durch Schmerz durchgegangen. Also einfach nur mal so zur Person, zu mir. Grundsätzlich habe ich eine sehr neugierige Energie. Ich bin ein sehr lebendiger Mensch. Mhm. Und bin in diese Welt reingeboren zu meinen Eltern. Meine Eltern beide 16 waren sie. Meine Mutter ist gerade 17 geworden, war 16. Damals in Kasachstan, in der Sowjetunion. 1988, als wir nach Deutschland dann als Heimkehrer, wie das meine Oma dann immer so schön gesagt hat, als Heimkehrer nach Deutschland wiedergekommen sind, 1988, war ich 7 Jahre jung und hatte schon 4 Brüder.
Okay, die waren fleißig.
Meine Eltern waren, ich sag's mal so, einigermaßen überfordert.
Da waren die 25 mit 4 Kindern.
Fuck.
Mit fünf. Ach ja, noch 4 Geschwister mit 5 Kindern mit Anfang 20.
Und 5 Jungs.
Oh, da war was los. Halbe Fußballmannschaft. Nicht ganz.
Halbe Fußballmannschaft und eine ziemlich viel männliche Energie. Und ich war der Älteste und so wurde ich dann auch dementsprechend erzogen. Ich bin der älteste Bruder. Ich habe die Verantwortung. Also du hast die Verantwortung. So wurde ich dann erzogen.
Mit 7 Jahren.
Mit 7 Jahren. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, das war einfach zu viel. Ich bin abgehauen. Ich bin immer raus.
Eine heftige Last, ja. Das ist einfach mindestens 10 Jahre zu früh, eher 20.
Und das eine, das andere war halt so, ich hatte auch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Das bedeutet,
Verteilt sich auf 5 Kinder, ja.
Ich habe irgendwie so, dass die ein oder andere Sache dann immer angestellt, irgendwie durch meine Neugier bin ich immer irgendwo reingerannt. Ich habe nicht vorher nachgedacht, ich habe erstmal gemacht. Dann habe ich halt Ärger bekommen, dann habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Und irgendwie hat sich das dann halt so durchgezogen, dass ich das, wie sagt man so, bis zu meinem 30. Lebensjahr war das tatsächlich so, dass ich immer wieder auf den Deckel fallen musste, bevor ich dann wirklich angefangen habe, nach oder vorzudenken, wie ich eigentlich tatsächlich leben möchte.
Guter Punkt. Wie du leben möchtest. Das ist ja das, was vielen Unternehmern auch fehlt. Die wissen ja sehr genau, was sie nicht mehr wollen. Aber wie sie denn wollen, ist ja eine gute Parallele. Also bis zu deinem 30. Lebensjahr warst du von einer, ich sag mal, Aufmerksamkeitsspirale in die andere. Wie bist du denn dann am Ende in den Knast geraten?
Ich habe angefangen mit Zigaretten. Mit 15 dann mit Alkohol. 16 kam der erste Joint. 18 das erste Mal Ecstasy. Mit 19 Kokain. Und Kokain war, ist eine teure Droge und neugierig, also und in der Neugier ist ja auch eine gewisse Gier und Kokain hat mich sehr gierig gemacht, ganz offen, also ich habe sehr, sehr viel konsumiert und um das konsumieren zu können, habe ich Marihuana gehandelt und bin dann mit 24 das erste Mal festgenommen worden für 2 Jahre und 10 Monate.
Oh, was eine Karriere, scheiße, oh Gott. Alle Klischees in der Welt erfüllt und
einmal komplett durch. So, jedes einzelne Klischee hier, dieser Immigrant, der hier irgendwie auf der Straße groß geworden ist, Zigarette, bam, 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 und dann saß ich da.
Prekäre Verhältnisse, irgendwie zu jung schwanger, zu viel Geschwister, keine Kohle, keine Aufmerksamkeit, passendes Umfeld, so die klassische Abwärtsspirale, die vorausschiebbar. Der erste Knast. Ja. 2 Jahre, hast du gesagt, richtig abgesessen?
Genau, die habe ich dann auch tatsächlich abgesessen und für mich war es so, bevor ich dann halt ins Gefängnis gekommen bin, war das so, ein Kumpel von mir hat mich angerufen und er meinte so zu mir, Eddie, wir müssen unbedingt reden. Dann dachte ich mir so, okay, so wie er das sagt, ist gerade was im Argen.
Kriegst du gerade das Briefing für den Knast, wie man sich da verhält, oder? Weil man kennt ja nur die bösen Klischees aus den Filmen, wo mal Gefängnisszenen drin sind. Und da will man ja niemals, niemals, nie auch nur eine Sekunde seines Lebens verbringen. Ist es so schlimm?
Es kommt drauf an. Also es gibt natürlich Menschen, die da drin sind, die sind wirklich, da musst du aufpassen, was du sagst, was du tust, was du machst. Es kann wirklich gefährlich sein. Das definitiv. Ne? Also sind dann halt, hast du aufgepumpte Gestalten, die zu tätowiert sind, wo die Tattoos schon ihre eigene Sprache sprechen. Okay. Und die Gesichtsausdrücke, wenn du dann die Gesichtsausdrücke dazu hast, sondern dann lohnt es sich da genauestens hinzuschauen und genauestens aufzupassen, wie man mit diesen Menschen da kommuniziert.
Ja. Mhm. Das war das, was der Kumpel dir sagen wollte, oder was war es?
Nein, mein Kumpel wollte mir was ganz anderes sagen. Er wollte zu mir sagen, okay, ich habe einen Anruf bekommen von einem anderen Kollegen, der gerade von der Polizei verhört wurde und man hat mich gesucht. Und als er mir das erzählt hat, mein Kumpel, war bei mir, ganz ehrlich, Uli, zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, ich komme hier endlich raus.
Gottes Willen. Mensch, weißt du, bist so, du also, in den Safe-Room eingefahren.
Ganz ehrlich, ich habe viel Drogen konsumiert zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich kam, also mir ging es nicht gut. Ich habe 140 Kilo gewogen. Ich war, ich hatte Alkohol, Kokain, geraucht ohne Ende. Also wirklich, also mir ging es nicht gut und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und als er mir das gesagt hat, war das für mich tatsächlich so, okay, alles klar, das ist für mich erstmal ein Weg raus, um überhaupt mal klarzukommen und zu checken, so was passiert denn da gerade. Und für mich war zu dem damaligen Moment schon irgendwie klar, ich habe mich da reingebracht, also es hat irgendwie ja mit mir zu tun. Dass
das
ich
ist ja
jetzt
schon mal
da.
eine super Erkenntnis nach dem Motto, ich bin die Ursache. Das würde ja
Genau.
vielen schon fehlen, weil die Thema, das Leben ist so schlimm und ich bin das böse, das arme Opfer und die anderen die bösen Täter. Das wäre ja schon mal eine gute Umkehr für den Reset, für eine Transformation, für einen Neustart.
Nicht höher, schneller, weiter.
Sondern leichter, menschlicher, wirksamer.
Und für mich ist persönlich ist es halt so, also es gibt da so einen Spruch, das wird da draußen auch gerade so in der Marketingwelt sehr häufig auch genutzt, ne? Dass dein Unternehmen ist der Spiegel deiner Persönlichkeit, ne? Und dein Leben ist der Spiegel deiner Persönlichkeit. Und für mich ist das die, ich sag's mal so, die Kernarbeit.
Ist
weil
so.
Da drin ist die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung liegt dann in mir, weil ich sag's mal so, wie schwer ist es denn durch die Welt zu laufen und ich sag's mal so, 800 oder 8 Milliarden Menschen für eine gewisse Schuld zu ver-, also irgendwo eine Schuld zuzuschieben, beziehungsweise 8 Milliarden Menschen verändern zu wollen, damit das Leben genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Also allein da drin ist ja schon so, ich sag's mal so, okay, was für ein Gotteskomplex ist denn dahinter?
Naja, die Zahl mit den 8 Milliarden hatte ich natürlich jetzt so. Also das Bild finde ich jetzt noch krass, aber das ist natürlich schon so. Wenn die Welt schuld ist, musst du ja 8 Milliarden Menschen ändern, damit es dir gut geht.
Könnte
anstrengend werden. Aber ist gut.
Auf jeden Fall intens. Ne?
Es ist schön übertrieben, damit mal klar wird, was soll denn das eigentlich? Und es wäre ja einfacher, mit dem einen anzufangen.
Genau.
Don Quixote gegen 8 Milliarden ist viele Windmühlen.
Genau.
Da gucken wir lieber auf uns selber, packen uns an die eigene Nase. Und das war ja dann der erste Aufenthalt. Was hat sich denn da für dich verändert in den 2 Jahren?
Also, das allererste war, ich habe angefangen zu lesen.
Cool.
Weil ich bin, bevor ich ins Gefängnis gekommen bin, ich habe insgesamt in meinem Leben davor bis zu meinem 23. Lebensjahr genau 3 Bücher gelesen. Das eine war in der Schule Pflicht, Hauptmann von Köpenick. Dann, ich glaube, das kennt so gut wie jeder irgendwo so, das ist so der Hauptmann von Köpenick.
Das.
Dann das zweite Buch war Dieter Bohlen. Irgendwie weiß ich auch nicht, so Modern Talking, da habe ich Dieter Bohlen seinen Lebenslauf gelesen. Und das dritte Buch zu meinem damaligen Zeitpunkt war Pablo Escobar. Natürlich, also ich war ja in dieser
Szene. Ach so, war ja die Szene, ja.
Genau.
Der hat ein Buch geschrieben, okay.
Da gibt's eine Biografie von dem Pablo Escobar.
Über ihn oder von ihm?
Genau, über ihn. Mhm. Über ihn. Und dann, als ich dann ins Gefängnis gekommen bin, habe ich dann angefangen, tatsächlich zu lesen. Ich habe mich angefangen, vor allem Bücher in der Psychologie, weil ich ja gemerkt hatte, okay, irgendwas hat es mit mir zu tun. Ich habe sehr viel in die positive Psychologie gelesen und das hat für mich irgendwie den Blick auf mich selber angefangen, also dass ich den Blick auf mich selber verändert habe, zum anderen habe ich dann im Knast dann geschaut, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn da überhaupt? Und weil ich ja meine Ausbildung zuvor abgebrochen hatte, kurz bevor ich festgenommen worden bin, und ich habe dann erfahren, dass ich dort im Gefängnis die Möglichkeit habe, eine Ausbildung zu machen, habe ich dort tatsächlich meine Ausbildung zum Industriemechaniker beendet.
Ah, sehr gut. Bei dem Buch mit Escobar fiel mir gerade noch ein, der Pate, also hier die ganze Filmserie, mit Richard Burton, egal, du weißt, wen ich meine, der ist ja Kult. Also wenn man es zurückführt, ist es ja auch nichts anderes wie ein Drogenboss. Wie heißt er denn noch? Nicht Richard Burton, komm. Habe ich es gerade im Kopf.
Aber Al Pacino.
Das war ja deiner Nachfolger, nee, der vorher. Ja, du weißt schon. Also, aber der Pate, wer hat den nicht geguckt oder gesehen oder so nach dem Motto, er machte mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte oder du hast mich noch nie in dein Haus zu einer Tasse Kaffee eingeladen, aber jetzt bittest du mich um einen Gefallenen dabei. Also da sind ja so kultige Szenen drin, aber eigentlich ist es ja genau diese Machtstruktur, die ja sich ganz oft durchzieht, die Abhängigkeiten, die Unfreiheit, man hat dann doch was auf dem Konto, der tut einem Gefallen und irgendwann wird man dann zu Taten aufgefordert, die dann jenseits der roten Fahnen stehen und dann, dann geht's dann wieder los. ich suche die ganze Zeit noch den Namen von dem, aber egal, komm, Ist nicht so schlimm. Jedenfalls hast du dann angefangen, Bücher zu lesen. Sehr cool. Wie kamst du auf die Idee, gerade dich mit den Art von Büchern zu beschäftigen? Man, du hättest ja auch ganz neutrale Bücher, Romane lesen können, aber so Psychologie und andere über Persönlichkeitsentwicklung ist ja nicht so überall verfügbar schon, aber ist ja nicht so Standardware.
Naja, vor allem auch zu dem damaligen Zeitpunkt, so Anfang 2000 war das ja, das war ja 2004 und da war es ja auch noch nicht so verbreitet mit den psychologischen Büchern oder positive Psychologie.
Würde ich das nicht so sagen. Ich bin ja ein bisschen älter, habe ja ein bisschen früher angefangen und freiwillig. Ich war ja 22, wo ich diesen Autoersatzladen übernommen habe und da könnte ich jetzt noch ganze Regal zeigen, was das damals alles schon für Bücher gab über ganzheitliche Unternehmensführung, über Persönlichkeitsentwicklung, über ich weiß nicht, was da alles war. Also ich würde mal sagen, wenn wir das in Gewicht aufwiegen würden, hätte ich mein Körpergewicht mehrfach. Oder vielleicht auch die 140 Kilo von dir. Was hat das verändert in den 2 Jahren? Deine Lehre hast du fertig gemacht, abgeschlossen, Bücher gelesen. Was ist dann passiert?
Ja, ich habe mir vor allem, weißt du so, ich habe vor allem den Konsum rausgelassen, durch das Lesen, durch die Beschäftigung mit mir selber, ist mir in dieser Zeit, ich habe mich auf mich konzentriert, habe mir vor allem aber auch Gedanken gemacht, okay, was, also eine Situation, die ich hatte, mein Bruder kam in das Gefängnis und hat mich besucht. Und mein Bruder hat genauso wie ich einen Hauptschulabschluss gemacht. Und das war, er sagte dann so zu mir, hey Eddie, ich gehe jetzt mein Abitur machen und danach zu studieren. Und für mich, also für mich in meiner damaligen Zeit, für mich war das so, okay, warte mal, Abitur mit einem Hauptschulabschluss, wie ist das überhaupt möglich? Und er sagte so zu mir, ja, weil ich ja die Ausbildung beendet habe, kann ich jetzt auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholen, um danach studieren zu gehen. Und für mich ging dann so die Maschine dann los. Ich war ziemlich frei im Kopf. Was mache ich denn danach? Und ja, klar. Dachte mir so, ich habe in der Zeit viel gelesen über mich persönlich. Ich habe viele Dokus über die Welt angefangen zu schauen. Also irgendwie Dokumentarfilme, Phoenix, N26, NTV und so weiter. Alles, was so in Richtung Dokumentation und Reisen kam, habe ich dann angefangen, mir anzuschauen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was würde ich denn gerne machen? Ich würde gerne Wirtschaft, weil irgendwie Kohle machen war für mich damals immer ein Thema. Wirtschaft irgendwie. Dann die Welt sehen und Sprachen lernen.
Cool.
Und So ist es dann halt entstanden und während ich dann halt auch so, ich sag mal so, diese ganzen Formen von Büchern gelesen hatte, ich hatte eine einschlaggebende Situation, die ich erst vor 2 Jahren begriffen habe, wie einschlagend die war. Ich saß dort und ließ dieses Buch von Eberhard F. Freitag, der hat positive Psychologie. Und während ich dort sitze an meiner, also in dieser Zelle, so eine 9 Quadratmeter Zelle, links von mir waren dann so wie so, also Betongitter, wo ich durchschauen konnte. Hier hatte ich meinen Tisch. Hinter mir war die Pritsche. Hier ein paar, so 1,5 Meter weiter war dann so ein Regal, wo ich meinen Fernseher hatte. Und dahinter war die Toilette und da war schon die Tür. Und ich sitze und lese gerade dieses Buch und auf einmal schießt es mich wirklich wie einmal eine kurze Zeitreise in die Zukunft, wo ich mich selber dort wahrnehme, wie ich anderen Menschen helfe. Ach, cool. Ein besseres Leben zu führen. Ich dachte mir so, okay, was passiert denn da? Hab das aber ganz beiseite getan, aber irgendwas subbewusst hat sich bei mir getan, dass ich mich immer mehr mit mir auseinandergesetzt habe, immer mehr in die Richtung gegangen bin. Und dann habe ich dann während meinem Studium, wie gesagt, direkt dann auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr forciert und mich dort rein vergraben.
Und Studium ging auch aus dem Knast raus?
Nee, danach
wurde das rausgekommen. Okay, genau. Übrigens Marlon Brando, den meinte ich eben.
Marlon Brando, so, jetzt hast du es.
Wie kann man denn den vergessen? Dann warst du raus und dann hast du studiert. In der WG gegenüber vom Knast.
Genau.
Das war noch erster Lauf. Wie war denn
Nee, das war schon, das war dann kam ich raus und habe dann mein Abitur angefangen zu machen.
Ah, okay, so.
Genau, und ich bin dann raus und kurz bevor ich rausgelassen worden bin, ich habe das Buch von Dr. Lothar Seibert, falls du den kennst.
Ja, klar.
Dr. Lothar Sarwat, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Gibt es so ein Buch, das Zeitmanagement-Buch, und es ist ganz komisch, dass ich das im Knast gelesen habe. Und was ich dort
ja,
halt.
Klar, haben wir ja so viel zu tun.
Ja, genau. Wie es manchmal so ist. Und dann habe ich halt das Zitat, also so ein Gedicht über Zeit gelesen. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir das, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen, zu lachen und so weiter und so fort. Ein Gedicht, was mich immens geprägt hat. Und ich bin raus. Ich bin nach meiner ersten Haft, ich sag's mal so, ich hatte irgendwie so eine Idee, so irgendwie so einen kompletten Neuanfang, so einen Aufschwung, weißt du, so alles war irgendwie so, wow, ich komme jetzt raus, ja. Ich werde mein Leben dann verändern und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt rausgekommen und ich bin natürlich in mein altes Umfeld zurückgekommen.
Das wäre genau die Frage gewesen. Wie ist es dann zur zweiten Runde gekommen? Du bist in das alte Umfeld zurück. Was ist da passiert?
Und irgendwann mal habe ich mal wieder angefangen zu konsumieren. Und dann aus dem Konsum ist teuer, bin ich wieder in die alte Falle.
Dieselbe Schleife nochmal.
Hab dieselbe Schleife noch ein zweites Mal
zweite Runde.
Zweite Runde gedreht. Und habe aber währenddessen, ist das mal so, mein Abitur gemacht, habe die zweite Schleife gedreht, bin ein zweites Mal ins Gefängnis eingefahren. Und dann war das, ich bin im Hochsicherheitstrakt vom Hochsicherheitstrakt gelandet.
Oh, also was hat es denn da angestellt? War Einzelzimmer?
Tätertrennung. Einfach nur, das war einfach nur aufgrund von Tätertrennung. Man hat uns zusammen erwischt. Und man will ja die Kommunikation unterbinden zwischen zwei Häftlingen. Da bin ich einfach aus Pech. Und das war das Haus der Terroristen. So hat man das damals dort genannt. Und da waren, jetzt nochmal darauf zurückzuführen, was für Menschen da teilweise unterwegs waren.
Alle schwere Jungs.
Also schwere Jungs. Ich musste mir mit anschauen, 3 Meter von mir entfernt, wie einer dieser schweren Jungs mit einer selbstgebauten Waffe einen Wärter als Geisel genommen hat, hat ihm das Ding hier vor die Kehle gehalten. Und ich stand 3 Meter von dem entfernt. Also, es war also einfach nur mal, um die, ich sag mal so, die Intensität mal rüberzubringen. Das war wirklich heftig. Und ich stand da so und ich dachte mir so, okay, wo bin ich hier gelandet?
Scheiß Film, wo ist die Stopptaste?
Ja. Ist gar nicht Stopptaste. Ein paar Tage später kam meine Mutter zu Besuch. Das war das erste Mal, dass sie zu Besuch dann kam, während der zweiten Haft. Ich bin runtergegangen in den Besucherraum und sehe sie und habe einfach nur ein beklemmendes Gefühl hier so in der Brust, was ich in mir wahrgenommen habe, und diesen Gedanken, der Junge ist komplett verloren. Ich habe mit meiner Mutter so circa, ich glaube, eine halbe Stunde war dieser Besuch. Danach hat mich der Wärter dann wieder zurück in dieses Hochsicherheitstrakt vom Hochsicherheitstrakt geführt, und hinter mir fällt die Tür ins Schloss, ne, das ist so eine Metalltür, und dann saß ich da, völligst am Boden zerstört, also glaub mir, ich war völlig fertig. Und ein paar Tage später bin ich zum Sport gegangen und habe dann Leute gesehen, mit denen ich beim ersten Mal gesessen habe. Okay. Weißt du, so, die haben mich teilweise, gab Leute, die haben mich erkannt, andere Leute haben mich nicht erkannt, und ich war dann so, damn, wo bist du hier? Also, weißt du, vor knapp über 2 Jahre hatte ich da diesen Traum, wie ich mein Leben anders haben will. Und jetzt sitze ich wieder da.
Jetzt bist du wieder zurück im Gefängnis.
Und noch intensiver.
Und physisch. Und zweite Runde. Und die Mutter hat dich gerade aufgegeben. Nach dem Motto aus dem, ja genau, forget it.
Forget it. Und weißt du so, und da hatte ich halt diese Entscheidung getroffen, ich ändere mein Leben radikal, das, was ich vorhin meinte. Und für mich war es dann
hat es den Besuch der Mutter gebraucht.
Den hat es gebraucht.
Dieses enttäuschte Gesicht.
Dieses Gefühl. So, ne? Also wenn ich da jetzt gerade so drüber rede, so, weißt du, ich spüre es ja immer noch. Das ist so, weißt du, so. Und weißt du, so, ne, das ist halt so eine. Ich habe halt gesehen, wie man das Leben komplett vor die Wand fahren kann. Ich habe mein Leben hardcore vor die Wand gefahren. Das, also wenn wir jetzt gerade von Resets sprechen, weißt du, so,
ja.
und ich sag's mal so, und ich das da jetzt mal nach draußen transferiere, wie viele Menschen, Unternehmer sind denn da unterwegs und ich sag's mal so, zahlen einen gewissen Preis, sehen die Kinder nicht, überarbeiten sich physisch und so weiter und so fort und ich sag's mal so, fahren eine Spur, die nicht so intensiv ist wie meine, natürlich nicht, aber ich sag's mal so, gegen sich selber.
Ja, die Auswirkungen sehen anders aus.
Natürlich sehen sie anders aus.
Aber innerlich ist es ja, ich meine, wenn du die auf dem Unternehmerempfang siehst, da sehen die alle Aber nur ein Reiten der weißen Ritter auf weißen Pferden in den Sonnenuntergang. Alles strahlende Helden mit glänzenden Rüstungen und wehenden Bannern. Und wenn du dann die Chance hast, mit ihnen mal intensiver zu reden, am Strand zu joggen, über die Alpen zu laufen, was wir alles mit denen machen. Und den einen mag ich mal wieder zitieren, wir waren am Strand joggen und den hielt ich wirtschaftlich, ist er auch extrem erfolgreich. Und dann sagt er, am liebsten würde er alles hinschmeißen. Sag ich, was jetzt du? Wie das denn? Sagt er, du, Leben am Limit oder Leben im Sein? Also bei mir ist Limit. Da geht nichts mehr.
Unternehmer Reset. Stresssystem runter, Lebensqualität rauf.
Mit einem Jahresgehalt, wo man, oder Jahreseinkommen, wo du locker 10 Leute von sehr gut satt kriegen würdest. Aber genau den Preis, den die zahlen. Die Gesundheit, das Leben, die Freiheit, die Selbstentfaltung, wenn du nur noch am Funktionieren bist, operatives Tagesgeschäft, ist die Freiheit null, niente, zero, nada, nichts. Und dann hast du vielleicht ein volles Konto und eine leere Seele. Dann war neulich Konto voll, Seele leer. Ja, was nützt denn der dritte Porsche, wenn der erste schon keinen Beifahrer mehr hat?
Ja, und die Frage, die ich mir dann halt stelle, wofür das Ganze?
Wofür? Genau, wofür das Ganze? Das ist eine gute Frage.
Weil, ich sag mal so, dieser Materielle, das Leben, was man so sagt, was ein normales, tolles Leben ist das wirklich für jeden so ein tolles und ein normales Leben?
Das wäre eine sehr grundsätzliche Frage. Was wäre denn für einen, also wenn wir jetzt hier an unsere Hörer denken, die könnten sich jetzt die Frage stellen, was wäre denn für mich ein wirklich tolles Leben?
Genau.
Also nicht, was hätte ich gerne nicht mehr? Die Liste ist ja sehr schnell voll. Sondern was hätte ich gerne stattdessen? Also wenn wir den Reset-Knopf drücken könnten und könnten das System neu hochfahren, welches ideale Bild würde denn da entstehen? Das wäre...
Und sich auch, ich würde mal auch sagen, könnte und sich auch erstmal die Erlaubnis zu geben, diesen Reset, also dieses neue Bild mal entstehen zu lassen.
Das darf größer oder kleiner sein, ohne Wertung. Es ist völlig wurscht. Aber genau, das ist ein guter Punkt, sich die Erlaubnis zu geben, das entstehen zu lassen. Statt anzufangen mit, ja, aber geht doch wieder nicht und ja, aber das und aber erstmal das und dann die Wenn-Dann-Falle.
Ich muss erstmal das machen und ich habe doch das, was ich machen muss und guck absolut. Mal die ganzen, das, guck mal, was ich da schon rein investiert habe in dieses Leben und warte mal, ich brauche doch jetzt, um diese Sicherheit zu haben, ich sag's mal so, damit ich ein neues Leben habe, brauche ich nicht 1 Million, sondern 5 Millionen auf dem Konto und erst dann habe ich dann die Möglichkeit, mein Leben zu verändern, nenne ich die Rentenfalle für Unternehmer.
Ja, das ist so. 100 Pro. Und wenn man dann guckt, obwohl ich das ja genau niemand gönne, aber deswegen war es auch mutig, dass er damit in die Öffentlichkeit ist, den Fall von Wolfgang Krupp, da wird man sagen, also finanziell gesehen war der wahrscheinlich außen vor. es machte den Einschein wie ein extremst erfolgreicher deutscher, mittelständischer, großer Unternehmer mit, ich weiß nicht, wie viel 100 Leute der beschäftigt, aber oder wie viel 1000. Und dann, na gut, der war ja schon über 80, als er abgegeben hat, also lange festgehalten und dann in so ein schwarzes Loch zu fallen und dann zu sagen, nee, jetzt hat das Leben keinen Wert mehr. Jetzt mache ich dem ein Ende, was ja zum Glück nicht gelungen ist. Er wird sich ja nie mein großer Freund, ich kenne ihn auch persönlich nicht. Es ist natürlich ein hartes Drama, wenn jemand, ich sag mal, positiv gemeint, so hoch fliegt und dann so tief abstürzt, weil man merkt, also diese Fassade war wie Disneyland, nach draußen sah sie gut aus, aber drinnen war sie leer. Sonst hätte der ja nicht so einen krassen Schnitt tun müssen.
Und für mich ist das, die ganze Story kenne ich nicht, ich kenne den Wolfgang Krupp nicht, ich möchte gar nicht zu sehr reingehen, aber das ist für mich...
Wir kennen auch nur die Oberfläche.
Genau, aber wenn ich diesen Mechanismus mir anschaue, ne, also... Mhm. Das war ja eine gewisse Rollenidentifikation. Er war sein Unternehmen.
Ja, das ist 1:1.
Er war das Unternehmen und dann hat man ihm das weggenommen und er ist ein tiefes Loch gefallen. Also ich ganz ehrlich aus meiner eigenen Vergangenheit heraus, als man mich auch festgenommen hat, auf der einen Seite war ich zwar happy, dort festgenommen worden zu sein, auf der anderen Seite hat man mir alles genommen.
Ja, klar.
Mein Status, und ich bin durch ein Loch gegangen und sich dort erstmal zu distanzieren, dass das nicht ich bin, mein Job, meine Rolle bin nicht ich.
Guter Punkt. Wenn du die Rolle wegnimmst, Also bei den Unternehmern das Auto, die Sekretärin, der Schreibtisch, das Eckbüro oder das Chefbüro. Eckbüro ist ja nur für Angestellte. Das Chefbüro. Wie sagte neulich mal einer, der war auch relativ weit oben, ist er immer noch, und sagte: Früher habe ich gepfiffen, da sind 1200 Leute gesprungen. Heute pfeift meine Frau, dann springt zuerst der Hund und dann ich. Aber wer ist man denn dann noch, wenn alles das, was einen vorher ausgemacht hat, Klamotten, Auto, Uhren, Status, Titel, Visitenkarten, Webseiten, whatever it is, und das nimmt man dann weg, was bleibt denn dann übrig? Das
Genau.
Würmchen, was in der Zelle sitzt und sagt: Oh Scheiße, wie lange hast du beim zweiten
Ja.
Mal gekriegt? Auch 2 Jahre? Nee.
Beim zweiten Mal habe ich einfach wirklich Glück gehabt. Ich bin nach 5 Monaten rausgekommen
Oh,
und das
okay.
war nach 5 Monaten bin ich dann rausgekommen und habe dann wirklich die Kurve bekommen. Ich habe mich dann zu Hause eingeschlossen, mich in die Bücher vergraben und dann angefangen nur noch zu lernen, wirklich nur noch zu lernen und habe mein Abitur abgeschlossen und bin nach Wiesbaden dann gezogen von Bielefeld.
Ach, das war in Bielefeld, okay.
Genau,
Warum
und in
nach
Bielefeld habe ich.
Wiesbaden? Was gab es da für neue Pfründe?
Zum einen der Studiengang, den ich machen wollte, International Business Administration.
Ah, okay.
Und zum anderen, ich wollte ja raus in die Welt.
Ja,
Ich wollte.
das wäre jetzt der Punkt gewesen, weil dann wäre es ja wieder sonst in deinem normalen Umfeld zurück gewesen. Und
Also.
dieser Move in der, quasi, du brauchst ja für eine Transformation, brauchst ein neues Umfeld.
Definitiv,
Ich gehe ja
definitiv.
mit meinen Unternehmern ja auch. Ich sage dir, ich komme nie in dein Unternehmen. Ich gehe das einmal besichtigen, aber wir werden uns nie da treffen. Wir gehen immer raus. Entweder treffen wir uns bei mir oder wir gehen in den Wald oder fahren an den Strand oder fahren an wohin, wo es schön ist. Aber wir werden an irgendwelchen Gedankenveränderungen nie im bisherigen Umfeld schrauben. Wir gehen immer raus. In die Wüste, ins
Ja.
Gebirge, wo auch immer. Und deswegen dieser Move nach Wiesbaden, auch ein cooler Vergleich. Also wenn Leute wirklich eine Veränderung haben wollen, kannst du die nicht im alten Büro haben.
Nee,
Kannst du die nicht
also.
zwischen den alten Aktenordnern haben. Ich hätte fast gesagt, kannst du die auch nicht in der alten Mannschaft haben oder im alten Unternehmerumfeld, wenn das alles so Ja-Aber-Denker sind. Ja, aber kannst du doch gar nicht machen. Und was sollen die Leute denken? Und nee, du hast das Unternehmen doch jetzt so übernommen. Und an deiner Stelle würde ich das ja so und so machen. Nee, du kannst es doch jetzt nicht ändern. Was sollen die Lieferanten sagen? Und die Kunden, die werden das ja gar nicht annehmen. Du merkst, ich könnte die Leier auch länger. Die hatte ich auch ganz lange in den Ohren. Deswegen, das ist jetzt kein Kampf, der deinem irgendwie gleichkommt. Aber das eine oder andere Beißholz hätte ich zwischendurch auch vertragen. Und zu sagen, seid ihr eigentlich völlig irre? Und der Käfig war ja nicht drumherum, ich konnte ja jeden Tag wieder nahe reinfahren oder nicht. Und sich daraus zu befreien, war ja nicht so easy. Klammer auf, Klammer zu, Teaser mal aufs Buch, die Ein-Tage-Woche. Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit. Da habe ich ja nicht die Leidensgeschichte des jungen U aufgeschrieben, aber ein Stück weit ist es schon so. Und die Parallele ist ja krass. Also du bist nach Wiesbaden gezogen, hast studiert. Wussten die deine Vergangenheit?
Ich habe das sehr, sehr zurückgehalten. Nur ganz ausgewählte Leute, die ich ganz nah an mich rangelassen habe. Nur denen habe ich das erzählt. Und das ging auch tatsächlich bis Anfang dieses Jahres, wo der erste Podcast jetzt rausgekommen ist, dass ich diese Geschichte, und ich habe in diesen letzten 15 Jahren um die 2000 Menschen getroffen. Maximal 30, 40 Leute wussten davon, dass ich im Gefängnis gesessen habe. Ich habe es für mich gehalten. Und weißt du, ich bin auch ganz offen, ich hatte einen Schuldprozess, den ich innerlich durchgegangen bin. Ich
Ja.
habe mich schuldig gefühlt, abgesehen von dem, also während der Zeit, als ich das gemacht habe, abgesehen davon, dass ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich mich so runtergerockt habe, runtergewirtschaftet habe, körperlich, psychisch, emotional, seelisch so und auch mit den Beziehungen. Zu der Zeit musste ich danach ja auch einen Prozess durchgehen, sondern wo ich mit dieser Schuld dann auch irgendwie umgehen konnte. Und ich habe das dann auch nicht jedem irgendwie erzählen können, weil ich auch Angst davor hatte, wie die Reaktion auch teilweise ist.
Ja.
Weil das ist ja keine, ich sag's mal so, keine Story, mit der man hausieren geht.
Also strategisch gesehen oder marketingtechnisch ist das ein guter Move. Aus dem, wenn du das immer versteckst oder unterm Teppich hältst, hast du ja immer die potenzielle Gefahr, dass es irgendeiner entdeckt und sagt: Aha, Aha. Betrüger. Und der will mir hier das Glück verkaufen, aber hat ja selber zweimal im Knast gesessen. Also wenn du das so verdrängst, kostet das ja jede Menge Energie, das unter dem Teppich zu halten.
Definitiv.
Und wenn du das jetzt wie jetzt, was wir ja sehr offensichtlich tun, zu sagen, nee, das ist ja, wenn man es richtig interpretiert, eine Riesenstärke, von der andere lernen können. Der Spruch heißt ja, Erfahrungen sind nicht übertragbar, muss man aber selber machen, aber es gibt ja Abkürzungen. Und die Abkürzungen, wenn du die schneller gehst und aus dem Schmerz rauskommst, die Veränderung hast im Kopf, den Freiheitsschalter umlegst und sagst so, was muss ich denn tun? Ich nehme jetzt den Eddie oder so einen Uli oder jemand anderes da draußen und sage so, und du befreist mich jetzt aus meinem goldenen Käfig. 15 Jahre.
15 Jahre.
Krass, was hat dich dazu bewogen, dann jetzt damit so tatsächlich publik zu werden?
2024 kam meine Tochter zur Welt.
Glückwunsch.
Und kurz bevor sie zur Welt kam, habe ich mir eine Frage gestellt. Eddie, was wünschst du ihr am allermeisten?
Ja.
Und bei mir kam sofort, dass sie ihren eigenen Weg so geht, wie sie ihn gehen möchte. Und gleichzeitig dachte ich mir in mir, ich habe ja in mir schon so einiges installiert, dachte ich mir so, du, wo gehst du denn deinen Weg nicht so, wie du ihn möchtest? Wo projizierst du Schmarrn auf deine Tochter, die du eigentlich selber hast? Und dann dachte ich mir so, eieieiei. Und im nächsten Moment dachte ich mir, was will ich denn tatsächlich für meine Tochter? Also wie kann ich meine Tochter am allerbesten beeinflussen, indem ich als Vorbild voranschreite? Und hab dann die Entscheidung für mich dann ganz klar getroffen, weil das mit dem Thema Coaching hatte ich schon länger auf der Seele, aber ich hatte Angst, da meine Story komplett rauszugehen, weil ich das genau wusste. Das zurückzuhalten kostet mich A, eine Menge Energie und B, ich schneide ein Drittel meines Lebens an Ressourcen, an Erfahrungen komplett weg und kann die nicht mit einbringen. Das wäre total, also rein, ich sag's mal so, ökonomisch betrachtet, wäre das total irrsinnig.
Ja, strategisch auch.
Strategisch auch. Und danach habe ich mir gesagt, okay, wenn ich mich positioniere, wie positioniere ich mich? Und da habe ich mir die Frage gestellt, wofür stehe ich nicht mit meinem Namen, sondern mit meinem Leben?
Vom
Was
Knast in
ist
die
das?
Freiheit. Vom Kopf, vom Gefängnis im Kopf zur Freiheit im Kopf. Könnte so sein.
Und das ist tatsächlich auch so, guck mal, also wenn ich mir das so anschaue, ich habe, bevor ich im Gefängnis gelandet bin, habe ich, wie man das so normalerweise damals bei mir gemacht hat, so genau den Job angenommen wie mein Vater. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, so okay, wo möchte ich hin? Und war dort in der Industrie tätig und weißt du, ich bin morgens dort hingekommen, ne, während der Ausbildung, bin durchs Drehkreuz gegangen, habe abgestempelt und weißt du, ich habe nicht mein Leben einmal kurz beiseite gegeben, so und wenn dann, also wir hatten so eine Hupe zum Feierabend, dann bin ich
Gottes Willen.
so rausgestürmt und dachte, Freiheit. Weißt du so, ich habe mich da schon irgendwie auf meinem Job war für mich Gefängnis. Danach habe ich im echten Knast gesessen. Danach komme ich raus, weißt du so, und habe mir im Knast, habe ich mir ja Gedanken, okay, gemacht, was will ich denn machen und was macht man so? Was macht man normalerweise so? Dann bin ich halt als Industrie, also habe dann International Business studiert und habe mich dann irgendwo rein verfrachtet, wo ich mich dann in diesem Hamsterrad gefangen gefühlt habe und auf das Gefängnis draußen geschaut habe. Weißt du so, von außen habe ich das Gefängnis betrachtet. Danach bin ich viel reisen gewesen und irgendwann mal auf Reisen habe ich dann auf einem der Jakobswege, wo ich unterwegs war, auf einem war ich 27 Tage, bin ich alleine gegangen. Ich bin von Sevilla also hoch nach Santiago gegangen.
Hochgelaufen, nicht runtergelaufen, die französische Strecke, sondern
Genau, nicht die
die durch
französische,
Spanien
also
Strecke. Okay, die ist ein bisschen ruhiger.
genau, die ist auf jeden Fall ruhiger und da war es zu dem Zeitpunkt, habe ich dann abends, habe ich immer wieder mal Leute getroffen, aber während dem Gehen war ich alleine. Und weißt du, was das Heftigste dann tatsächlich dann auch war? Es war irgendwas in meinem Kopf immer da, was mich die ganze Zeit gepiesackt und genervt hat. Und da habe ich immer mehr Distanz von mir bekommen. Selbst auf Reisen habe ich mich manchmal gefangen gefühlt. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann irgendwann mal, ich habe mein Leben immer weiter so nachjustiert, dass ich im Grunde jetzt aktuell, also ich habe eine tolle Frau. Ich mache einen tollen Job. Und ich habe ein tolles Kind. Und weißt du so, vor kurzem hatte ich auch das Gefühl, mal wieder gefangen zu sein und dachte mir so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Es hat nichts, Freiheit hat wirklich nichts mit den äußeren Faktoren zu tun, sondern ist ein internes Spiel. Und hab mir das mal angeguckt, so, ne? Also, und es ist halt ja wirklich sehr interessant, ne? Also da draußen kursieren ja so viele Metaphern. Hamsterrad. Ja, mit 140 Kilo habe ich ausgesehen wie ein Hamster. Mit meinem Gewicht damals. Ja, definitiv.
140 Kilo ist auch viel, ja.
Aber ey, ich bin kein Hamster. Ich bin kein Hamster. Pflichtkorsett. Also diese Bilder, die da draußen kursieren, so, ne? Offensichtlich trage ich kein Korsett, so, ne? Und goldener Käfig. Ich bin kein Vogel. Es ist ja im Grunde irgendwie metaphorisch wollen wir ja irgendwie einen Zustand beschreiben, wo ich im Grunde irgendwo drin bin, wo ich nicht sein will und irgendwas tun muss, was ich nicht tun will. Das ist ja die Mechanik dahinter.
Das ist der Begriff von Arbeit. So heißt der ja, wenn man den runterbricht, ist das Ergebnis Arbeiten, tausche Zeit gegen Geld.
Hamsterrad?
Auch vergoldet keine Freiheit.
Und
Tausche
hab am
Zeit
Ende
gegen
dein
Geld.
Leben nicht mehr und hast dein Leben gegen Geld getauscht und du hast zu wenig Geld und zu wenig Zeit für das eigentliche Leben. Ich bin nicht da, wo ich eigentlich will.
Genau.
Einmal Reset-Knopf drücken, bitte.
Bitte schnell. Und wie viele Menschen da draußen sind so unterwegs? Wie viele Menschen da draußen sind so unterwegs?
Na, sagen wir mal so, von den eben erwähnten 8 Milliarden würde ich sagen, das ist aber jetzt sehr überheblich. 7 Milliarden haben gar keine Chance, weil die Lebensverhältnisse so sind, dass vielleicht kleine Story, ich war Anfang 20 mal auch ein paar Monate alleine auf Reisen in Indien und dann traf ich auf irgendeinem Markt, sprach mich ein. Gut, damals war ich ja sehr jung, ein vermeintlich älterer Mensch an. Ich würde mal sagen, geschätzt Ende 60, Anfang 70. Die Inder sprechen ja alle mehr oder weniger gut Englisch. Und jedenfalls haben wir uns unterhalten. Und dann meinte er, wie lange ich denn so bleiben würde. Ich sagte, ich ja, keine Ahnung. 3, 4, 5 Monate, weiß nicht. Und dann grübelte er so und sagte, da müsse ich ja sehr, sehr, sehr reich sein. Als Student fand ich das jetzt nicht so. Ich habe gerade mein Medizinstudium geschmissen, du musst überlegen, was mache ich denn jetzt stattdessen? Das war der Grund der längeren Reise. Und da sagte ich, wie auf den FDD kennen? Sagte, naja, ist doch logisch. Du hast anscheinend die Kohle, 3, 4, 5 Monate im Voraus von keiner Arbeit zu leben. Und ich muss jeden Tag dafür sorgen, dass ich heute, ich rede nicht über morgen, dass ich heute noch satt werde. Du, es ist 40 Jahre her. Es
Was hat
scheint,
das mit dir gemacht?
es
Was hat
hat
das
was,
mit...
es hat was gemacht. Und genau das, diese Grunddankbarkeit zu sagen, einfach mal zu erkennen, dass das irrsinnig frei ist, die Wahl zu haben. Es müssen ja nicht 5 Monate sein, aber die meisten von uns können in Urlaub fahren, die können ein Stück weit gestalten. Aber es gibt auch Milliarden von Leuten, die haben weder einen Reisepass noch ein Visum, noch die finanziellen Möglichkeiten, noch die Chancen. Und da würde ich sagen, das sind ganz viele Milliarden auf der Welt. Und die 3, 5, 6, 8, 10% der anderen, die das wie du wählen und sagen, trotz aller Widrigkeiten, 4 Geschwister. Viel zu junge Eltern, völlig überfordert, trotz Drogenmilieu und Kriminalität und wie auch immer, kriege ich im Kopf die Kurve und fange zweimal neu an und kriege das auch hin. Und die Erfahrung stelle ich auch anderen Leuten zur Verfügung. Das ist ja eine sehr krasse und natürlich auch sehr glaubwürdige Story. Und es wäre ja schade, wenn du die unterdrücken würdest.
Ja,
Weil die
ja.
meisten Leute müssen ja nicht durch so viel Dreck Robben oder durch so viel Dreck fressen, sondern beschweren sich ja ein Stück weit. Das ist vielleicht ein bisschen sehr moralisch, aber ich glaube ja, in Deutschland wohnen wir trotz aller verbesserungswürdigen Zustände immer noch auf dem oberen Ende der oberen Fettaugen auf der Suppe ganz oben,
Ich
weltweit.
hatte, ich hatte tatsächlich die Tage, habe ich mir, da mache ich mir gerade auch Gedanken drum, und zwar die Lebensverhältnisse und beziehungsweise, was macht ein glückliches Leben denn aus? Und da ist natürlich, also wir in Deutschland ist Faktor Wohlstand, Faktor Geld ist ja sehr, sehr, oder generell, also
Sehr hoch
Geld ist ja auch
betont.
ein Faktor. Geld ist ja auch ein Faktor. Aber ich habe mir das mal angeschaut. Eine durchschnittliche Familie in Deutschland mit Bürgergeld, Familie mit zwei Kindern, Die leben, also von den, ich sag's mal so, Wohlstandsverhältnissen sind wir immer noch in den Top 10 bis 15% weltweit.
Ja, keine Frage. Definitiv wahrscheinlich höher. Im
Und
Durchschnitt.
du bist durch Indien gereist, du hast dort Menschen gesehen, die sind anders unterwegs und oder generell, du bist ja viel durch die Welt
Sehr
gereist.
anders.
Irgendwie.
Also Indien ist, glaube ich, das krasseste gewesen bis jetzt.
Und ich sag's mal so, also das Thema Glück oder ich sag's mal so Zufriedenheit oder Wertschätzung dem Leben gegenüber, also meine Wahrnehmung bis dato ist, in anderen Ländern erlebe ich das mehr, dass Menschen eine höhere Wertschätzung haben.
Ja, massiv. Also wenn ich ja Nachbarland gucke, ich war dann auch noch in Nepal und Tibet. Da war auch mal eine Zeit lang, konnte man auch als Rucksackreisender sich alleine bewegen. Also man würde mit dem Begriff arm, würde man das falsch bezeichnen. Es sind einfachste Verhältnisse. Und einfachst ist schon noch hochtrabend. Also und du hast Leute, die, wenn die begegnen, die strahlen so, manche, nicht alle, die strahlen so ein Glück aus. Du siehst auf der Straße, wer Tibeter oder Chinese ist. Es ist so krass. Es ist auch schon lang her. Es ist wahrscheinlich eher schlimmer als besser geworden oder man sieht es nicht mehr, weil weg. Aber in den einfachsten Verhältnissen, und das hat mit Geld nichts zu tun, sind oft die glücklichsten Menschen. Also wenn du da vorbeiläufst und die rufen dich rein und laden dich auf einen Tee oder einen Kaffee ein oder auch mal zum Übernachten oder für irgendwas mitessen, eine solche Herzlichkeit und Dankbarkeit und Gastfreundschaft, also kenne ich in Deutschland nicht. Das ist, und dafür muss man keine Sprache kennen. Also mit Händen und Füßen und keine Ahnung, was es halt gab. Also meine, wie heißt das? Das Level an Grunddankbarkeit im Leben gegenüber, ich kann es ja gar nicht erzählen, wie hoch das ist. Das ist unfassbar, weil mir ja klar ist, dass wir hier in einem absoluten privilegierten Umfeld leben, wo wir gestalten könnten, wenn wir wollten. Und deswegen ist nochmal der Bogen zurück. Und wenn du das hast und du siehst, so wie du jetzt, dass die Leute nichts draus machen. Also das bringt mich schier zum Wahnsinn, wenn die sich an diesem goldenen Käfig so festklammern in der Angst, da draußen wären was anderes. Du fällst ja hier nicht tief. Du kannst ja fast noch nicht mal durchfallen. Und dann trotzdem noch, aber jetzt genug gelässt, oder dann trotzdem noch so ein hohes Maß an Undankbarkeit. Also, nach dem Motto, da bestellen Sie ein Prosecco und dann ist der 1 Grad zu warm und dann geht die Welt unter. Ist das zu sagen, da bestellst du halt einen neuen, du kannst auch das zweite Glas bezahlen oder wenn es ein gutes Restaurant ist, lass dir einen kühleren bringen. Ich übertreibe es jetzt.
Ja, klar, natürlich, natürlich,
Aber
natürlich.
dieses Maß an Unfreiheit zu sagen und weil jetzt dieses eine Detail nicht stimmt, ist jetzt das ganze Leben scheiße. Sie sind ja völlig bescheuert. Und das mal zurück auf das Unternehmertum. Ich glaube ja, das ist ja eine der, wenn nicht überhaupt, die privilegierteste Form zu leben überhaupt, weil wir ja jetzt auch, die mich länger kennen, wissen, ich bin ein großer Pippi Langstrumpf-Fan. Macht dir das Leben, wie es dir gefällt, als Unternehmer ist das ja quasi die einzige Chance, das zu tun. Kannst du Freiberufler, Selbstständige oder was auch immer dran schreiben, aber die ihr Leben selber unternehmen. Und wenn man dann unfrei im Kopf ist, ist es schwierig. Dann baut man sich sein neues Gefängnis, um die Kurve wieder zu kriegen.
Definitiv, definitiv. Und auch das Thema Unternehmertum ist für mich auch die beste Lebensform überhaupt. Und ich habe das für mich sogar eine Form von Identität, wie ich mich persönlich auch wahrnehme. Ich bin Lebensunternehmer.
Das
Mein
reicht ja. Absolut.
Leben ist ein Unternehmen. Das ist ja das Ding, das Stück Leben, was wir hier bekommen haben, diese 80, 90, 100 Jahre. Wir haben nichts dafür bezahlt. Also im Grunde, also ich weiß nicht, wie es vorm Leben ist, ich weiß nicht, wie es danach ist, aber die Zeit dazwischen, ich sag's mal so, wenn ich rein rational das betrachte, ohne esoterisch abzuschweifen, würde ich sagen, ich habe nichts dafür bezahlt und diese Zeit hier, ne, dieses Stück, dieses tolle Geschenk hier auf diesem tollen Planeten zu haben, wenn wir uns dieses Universum mal einfach mal anschauen, hier, was dort alles an Möglichkeiten da ist und wir sind hier auf dieser Erde gelandet. Wir haben so viele so viele coole Sachen und einfach mal die Wertschätzung dafür, dass wir hier zu dieser Zeit in Deutschland mit diesen aktuellen Möglichkeiten da sein können. Und das ist erstmal so. Und so viel wie möglich zu unternehmen und so viel wie möglich so Tolles daraus zu machen für sich selber und andere Menschen drumherum. Das ist für mich so irgendwie so, das ist die größte Form des Unternehmertums.
Gut auf den Punkt gebracht. Es gibt ja Leute, die sagen, doch, du hast schon einen Preis bezahlt. Du hast ein Rennen gewonnen.
Ja, ja.
Das berühmte Rennen.
Der 500 Milliarden Spermien oder wie viel
auch immer. Oder wie viel das auch immer. Ich weiß, viele Mitschwimmer und du hast genau. die Einzelne erobert haben. Aber natürlich, du hast recht. Wir haben dafür nichts bezahlt. Und neulich hat mir eine andere ein Bild gegeben, da ging es um Atmen. Und da eigentlich ist es doch die Differenz zwischen Einatmen und Ausatmen, die das Leben ausmacht. Also die Pause dazwischen. Sehr wie die Pause dazwischen. Ja, wenn du auf die Welt kommst, das erste, was du tust, ist einmal einatmen. Und das letzte, was du tust, ist einmal ausatmen. Und deswegen, wenn du dazwischen den Zeitraum, das ist das, was wir als Geschenk mitkriegen, ist die Zeit zwischen des ersten Einatmens und des letzten Ausatmens. Also mach was draus. Hört sich jetzt fast zu esoterisch an. Zurück zum Unternehmerleben wäre es dann auch so. Wenn du jetzt auf Unternehmer triffst, die jetzt sich bewusst werden, zu sagen, nee, eigentlich ist es nicht das Leben, was ich hätte gerne führen wollen. Die berühmten Eigentlichs. Habe ich heute Morgen noch einen Reel zu. Eigentlich ist doch ganz gut. Wie hoch muss der Schmerz denn noch werden, dass ich aus dem, eigentlich läuft es doch, aber eigentlich bin ich ja unzufrieden. Aber eigentlich tut es doch nicht weh genug. Was machst du mit den Unternehmern, wenn die dich anrufen und sagen, ey, Eddie, eigentlich ist es ja ganz gut, aber eigentlich müsste es noch besser werden? Wie gehst du mit denen vor?
Also wenn die sich dann schon mal selber melden, dann weiß ich ja zumindest, da ist eine gewisse Form von Bereitschaft da.
Ja, ja, da ruft schon einer. Mhm.
Da ist ja ein gewisser Ruf. Mhm. Und die eine Seite ist immer, die Konsequenzen klar zu fahren. Also wirklich die Konsequenzen klar zu haben. Und jetzt auch mal auch ein bisschen über Konsequenzen, auch vom Unternehmerleben, so wie man das normalerweise macht. Ist erstmal so aktuell 50, 60, 70, 80, 90 Stunden Wochen über mehrere Jahre hin, über 10, 15, 20 Jahre hinweg, den Preis, den man zahlt, teilweise nicht, also kaum Zeit mit der Familie verbringt, kaum Zeit mit dem Partner verbringt, ne, und permanent immer am Hasseln, am Machen, am Tun, ist das mal so, der Preis, den man ja irgendwo zahlt, diesen Stress, den wir so nennen, das sind ja psychische Belastungen, das sind psychische Störungen, die entstehen. Wenn man das über 10, 15, 20 Jahre macht, was entsteht? Langsam Schlafstörungen. Was entsteht weiter? Dann irgendwie Angststörungen sind nicht ungewöhnlich. Die Gedanken machen, was sie wollen in dem Kopf. Man ist nicht mehr Herr im eigenen Haus.
Das Gedankenkarussell. Jeder dritte Unternehmer hat übrigens Burnout-Symptome und jeder dritte ist jetzt wirklich keine wirkliche Heldennummer.
Krass, oder? Das ist normal.
Jeder ist normal. Es ist normal. Es ist pervers. Es ist völlig gestört. Aber dieses Normal, naja, so ist halt Unternehmer sein. Deswegen ist ja mein Anspruch. Übrigens schon mal Trailer fürs nächste Buch, Unternehmer Reset, warum du als Mittelständler dein System völlig neu hochfahren musst. Weil wenn das normal ist, oder wie wir beide gerade einig sind, völlig pervers oder paradox oder völlig gestört, dann kann das bisherige System ja nicht funktionieren. Da hat es ja einen Haufen Bugs. Und dann muss das System neu hochfahren. Es geht sonst nicht anders. Kommt irgendwann mal raus, ich bin ja fleißig am Schreiben, aber genau das ist, wenn wir das für normal halten, haben wir ja schon die erste Störung. Das kann man doch keiner erzählen, dass eine 80-Stunden-Woche oder dieser Hustle von dir, den du erzählt hast, nach dem Motto, da opfere ich meine Familie, mein Leben, alles dem Unternehmen. Meinst du, am offenen Sarg spricht da noch einer drüber, wie viele Überstunden der hatte? Und da sprechen höchstens die Kinder und Enkel drüber, ich hätte mit Papa oder Opa oder Mama oder Oma hätte ich gerne mehr Zeit verbracht. Ich hätte gerne mehr was erlebt mit denen. Aber ansonsten, wie viele Aktenordner die auf und zugeschlagen haben und wie viele Excel-Tabellen die gequält haben. Meinst du, das interessiert noch irgendeinen?
Und das ist ja ein wesentlicher Aspekt, ne? Am Grab stehen und also die Kinder, die dann am Grab stehen, wie viele, ich sag's mal so, Menschen in den 50er Jahren, und das ist dann ja, wenn wir so in die 50er, Ende der 40er, Anfang der 50er, Mitte der 50er kommen, wenn man dieses Spiel 20 Jahre oder so gefahren hat, gegen das eigene System gefahren ist, Herzinfarkte, Tinnitus, plötzliche Tode. Also sich der Konsequenzen wirklich mal bewusst zu werden, ist für mich ein erster elementarer Schritt. Schmerz, ganz einfach, den Schmerz zu spüren, den Menschen dahin zu führen, okay, guck mal, welchen Preis du zahlst, wofür genau. Und im Endeffekt...
Wofür genau,
Wofür genau? Und man sagen, und dann höre ich, ja, damit meine Familie ein tolles Leben hat und so weiter und so fort, damit meine Kinder und alles irgendwie ein tolles Leben haben. Und dann denke ich mir so, okay, aber wie ist denn die Beziehung zu deiner Familie und zu deiner Frau und zu deinen Kindern? Und wenn ich dann höre, okay, alles klar, ich sehe die gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es denen geht und teilweise sprechen wir gar nicht mehr miteinander, dann denke ich mir so, okay, warte mal. Du willst deiner Familie ein tolles Leben ermöglichen, du zahlst diesen Preis und du weißt noch nicht mal, wie es denen geht. Und wenn du mit denen, und wenn du noch im Urlaub mit denen bist, dann hängst du die ganze Zeit am Handy, weil du die ganze Zeit irgendwelche Dinge kontrollieren willst. Sorry. Du läufst in einem Film unterwegs, der führt, weißt du, und dieser Film, das ist schlimmer als jede Form von Gefängnis.
Der ist schlimmer als jede Form
von Gefängnis. Tut mir leid, aber tut mir leid.
Da sind wir auf einem guten Punkt. Es wird Zeit, die Kurve zu kriegen. Und wenn du mit den Leuten arbeitest, an deren mentalen Einstellungen Kurve kriegen, was ändert sich denn dann, wenn du so mit denen unterwegs bist?
Unternehmerleben heißt nicht nur Probleme lösen, sondern sein Leben zu gestalten.
Einer meiner Kunden hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich komme wieder in meinem eigenen Leben vor.
Sehr schön. Ich komme wieder in meinem eigenen Leben vor. Sehr gut. Vom Statist zum Hauptdarsteller.
So sieht's aus. Erstmal bei sich wieder anzukommen und ein Aspekt, sich selber auch mal wieder zu spüren. Weil die meisten sind ja, ich sag mal so verkopft, so im Kopf unterwegs, dass sie gar nicht mehr spüren. Also die Uhr weiß manchmal besser, deren Tracker weiß manchmal besser, wie es denen geht, als die selber. Dann gehe ich mir so, okay, warte mal. Oh.
Deswegen brauchen wir die nicht.
Genau, deswegen brauchen wir die nicht.
Die anderen,
ich atme lieber.
Die anderen, die brauchen, das ist ein nettes Indiz nach dem Motto, die Tracker-Uhr weiß besser, wie es einem geht, wie man selber, weil man nicht mehr da ist.
Ich überspitze das, aber erstmal bei sich selber anzukommen und auch mal diese Mechanismen klar zu bekommen, also diese Konsequenzen aufzuzeigen, was passiert denn da überhaupt? Und dann aus sich selbst heraus wirklich klar zu fahren, worum geht's mir im Leben? Wohin will ich wirklich? Und wozu mache ich das Ganze? Genau. Und es ist ja, und sich dann auch immer mehr darauf zu konzentrieren. Und das ist ja ein Prozess. Das ist ja ein iterativer Prozess.
Der geht auch nicht von heute auf morgen.
So ein Reset. Also ich find es mega cool, dass du deine Angebote über ein Jahr machst. Immens. Also darunter macht alles andere, ist so, okay, es ist nett.
Ja, ist schon Fastlane.
Es ist Fastlane, definitiv. Definitiv. Aber wir sind ja in Zeiten von Fast Food und so weiter und Big Mac und Burger King und so weiter. Alles soll schnell gehen. Aber Mensch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. So denke ich mir das.
Ja, also wenn wir wollen, wir ja grundsätzlich einen Prozess. Und tatsächlich, wenn sie den ganzen Prozess durchlaufen, dann machen wir ja genau das. Wir gucken die Lebensziele an und idealerweise, also die es leisten können, die gehen mit in die Wüste. Und wenn du dann so tatsächlich, die Wüste hat ja so den Charme von nichts. Das ist ja so unendlich weit und voll, aber eigentlich ist ja nichts. Nee, es ist Fülle und es ist Leere. Also Wüste ist irgendwie anders.
In between, ne?
Das kann man irgendwie sagen, kann man eine schöne Kulisse nutzen, aber wenn ich jetzt gerade bei dem letzten Retreat noch dran denke, da könnte man viel drüber erzählen, aber wenn du dann in der Wüste übernachtet hast, die haben am Lagerfeuer übernachtet, manche Leute haben noch nie draußen übernachtet, die haben unterm Sternenhimmel und da sind die ja zum Greifen nah. Und die Leute, die mal Exupéry gelesen haben und Vincent und Stern und wie auch immer und der kleine Prinz, die sind dann nur gleich völlig fertig, weil es gibt's wirklich. Es laufen keine Schlangen weg, die hat der Guide vorher verscheucht. Und ist ja ein längerer Prozess. Und das ist eigentlich so das Highlight, wenn die dann am Morgen nach dem Sonnenaufgang, den wir natürlich angeguckt haben, dauert 2 Minuten 59, wenn die über dem Horizont bis oben drüber. Und dann so am Rest des Lagerfeuers zu sitzen und dann sein, wir nennen es immer sein Ikigai, den Sinn des Lebens, sein Wohin und sein Wozu, seine Lebensziele zu erzählen, was passiert denn jetzt? What to do the rest of my life, mein Wohin und mein Wozu. Das ist immer so bewegend. Also ich habe keine Ahnung, ich kenne wenig Seminare, wo so viel geheult wird. Aber es ist alles gut. Also am tränenüberströmtesten war unser Local Guide, Walid. Der versteht ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch, aber was er vor allen Dingen versteht, ist Gefühle. Der kann das inhaltlich nicht verstanden haben, das ist völlig ausgeschlossen. Aber der hat verstanden, was in den Leuten vorgeht. Wenn die, ich kriege gerade beim Erzählen schon Gänsehaut, wenn die erkennen, wofür sie morgens aufstehen, was sie dem Leben noch vorhaben. Also das sind, muss ich mal selber aufpassen, das sind, also als Trainer ist es ein absolutes Privileg, wenn man Leute dahin begleiten kann. Das ist, es ist mit Geld nicht zu bezahlen. Das Vertrauen, die Verbindung, die Emotionen und für die Leute so einen Moment zu haben, zu sagen, jetzt weiß ich, wofür ich morgens aufstehe. Das ist so krass. Das ist
Und ich
ein
weiß ganz genau,
Befreiungsschlag.
was, ich
Sorry.
weiß ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, so, ne, das kann man wirklich, also man kann darüber reden, aber diese Erfahrung selbst zu
Die muss man
machen, das
machen.
ist das Allerwichtigste. Und ich kann mir das super vorstellen, also die Vorstellung allein, das in so einer Kulisse zu machen, mega krass. Aber diesen Prozess auch psychologisch durchzugehen und sich wirklich damit zu verbinden und
Dauert.
ich nenne das so, weißt du, so dieses Sparkling-Gefühl, weißt du, wenn man sich wirklich verliebt ist, so
Ja,
mit einer Partnerin,
genau
wo das
das.
Ganze dann so wirklich so am Flimmern ist und das mal wirklich zu spüren und diese Verbindung zu seinem eigenen Leben und dessen, worum es mir geht, das wirklich Tag ein, Tag aus zu praktizieren, das ist so, das ist, ich denke mir, so spüre ich das Leben am meisten.
Das
Ich
ist
mag Intensität, weißt du, ich mag Intensität. Ich war das erste Mal auf so einem Seminar
Ja.
und da, weißt du, das war 2011, war ich das erste Mal auf so einem Seminar und da waren halt diese Menschen dort, das erste Mal, dass ich unter normalen Menschen war und also nicht irgendwie so Kriminelle und so weiter und
Keine
so fort.
Knastis.
Da haben wir Übungen gemacht und ich konnte mich auf einmal gut fühlen ohne Drogen. Das war so für mich, okay.
Aha, sehr
Diese
cool.
Thematik war so für mich so, und das ist für mich auch mit die Hauptaufgabe. Das ist mal so, wenn ich abhängig davon bin, dass es mir gut geht, wenn ich in einem Porsche bin, bin ich immer abhängig von diesem Porsche.
Gutes Bild.
Ein Porsche kann mir jederzeit genommen werden. Der Status kann mir jederzeit, krupp,
Ist weg.
kann jederzeit genommen werden. In diesem Leben sind diese Dinge vergänglich. Punkt aus Ende. Wenn ich meinen Zustand abhängig mache von diesen Punkten, bin ich immer
Im
abhängig von diesen
Gefängnis.
Punkten. Ich finde es cool, weißt du, dieses Tüpfelchen, dieses i-Tüpfelchen, diese Kirsche auf der Sahnetorte, das ist natürlich cool. Aber, weißt du, ich denke mir, ich sehe zu, und das ist das, was ich mit meinen Leuten an die transferiere, die Verbindung zu sich, die Verbindung zum Leben und vor allem die wichtigste Fähigkeit überhaupt, diese Psyche da oben zu nutzen, es ist ein Werkzeug, Punkt aus Ende.
Ja, also vielleicht nochmal zu dem Porsche. Es ist ein Werkzeug aus und Ende. Und wenn der so nebenbei abfällt und du kannst die Freiheit genießen, im offenen oder geschlossenen, und du sagst, du, an den 200.000 Hektar jetzt keiner, alles gut, dann kannst du dir den leisten oder nicht. Aber wenn du anfängst, dich zu verknechten, damit du dir die 200.000 leisten kannst, und wenn du dich, hast du schön gesagt, nur dann gut fühlst, wenn du in der Kiste sitzt und dann mit 300 über Pflaster bretterst, ja, dann hast du ein Problem.
Und weißt du, was das größte Problem ist? Wenn die Leute dann das Ding dann erreicht haben, es ein paar Mal genutzt haben und es gar nicht mehr wertschätzen.
Wird ja langweilig.
Weil das Gehirn läuft dann ja bei diesem, also läuft dann ja unter Dopamin und
Genau.
Dopamin wird ausgeschüttet als Antizipation auf Erfolg und man ist immer abhängig davon, irgendwie, dass da draußen irgendwas passieren
Die
muss.
nächste Sucht, den nächsten Kick. Und dann bist du
Die nächste
wieder.
Sucht, der nächste Kick und so weiter und so fort. Ja, aber das ist schon wieder ein neues Thema. Da machen wir ein Ding auf.
Also die
Ja.
Kleinkriminalität für den Kokain ist ähnlich wie die große, das ist jetzt ganz böse, für die große Kriminalität für den Porsche, für die fette Uhr, wir nehmen jetzt vielleicht mal die Marke weg, also für Luxusautos und für Luxusuhren und wie auch immer, wenn man sich nur dann gut fühlt, wenn man das hat, ist es das nächste Gefängnis oder die nächste Sucht. Und wenn du die Freiheit hast zu sagen, nee, ob ich da jetzt, ob ich da jetzt, schick hinlaufe, kann man ja auch alles, ist ja nicht so ein Problem. Aber wir fühlen uns auch ohne das gut. Also das ist, ich habe ja auch kein Problem mit Maßanzügen. Ich habe ja auch den ganzen Schrank voll. Habe ich früher auch mal gebraucht. Aber die hängen da auch seit 15 Jahren ungenutzt rum. Und keine Ahnung, teure Schuhe, teure Uhren, keine Ahnung, teure Autos. Hatte man ja alles mal, aber zum Glück kann man das ja abschalten. Und wenn ich jetzt zum Thema Freiheit im Kopf oder Freiheit, ich bin ja ganz oft der einzige Barfußläufer unter vielen Businesskunden. Und wenn ich auf dem Kongress bin und bei 200 Businessleuten läuft einer ohne Schuhe rum, dann bin das in hoher Wahrscheinlichkeit ich. Und die Leute denken, hey, hat der sie noch alle? Und da kann man auch sagen, Freiheit beginnt im Kopf oder manchmal auch bei den Füßen oder vielleicht ist es auch völlig egal. Und ob ich da jetzt irgendwelche schicken Budapester anhabe, die irgendwie, keine Ahnung, 300 oder 400 Euro das Paar gekostet haben oder irgendwas anderes. Wenn ich die brauche, bin ich wieder abhängig.
Definitiv.
Und das ist genau der Punkt, wenn wir sagen, das größte Gefängnis ist im Kopf. Und da fängt auch deine Freiheit an. Dann wäre glaube ich, zum Schluss unseres Podcasts, wenn du drei Tipps hättest, um aus diesem Kopfgefängnis in die Freiheit zu kommen. Und es wären nur drei. Was würdest du denn unseren
Sehr
Hörern
gut.
mitgeben? Nur drei? Oder auch nur einer?
Drei Tipps für dein Unternehmerreset.
Ich mag deine Denke, sie ist dann, sie bringt jemanden dazu, dann on point zu
On the
kommen.
point, genau. Also du hättest
On the point.
dreimal schießen frei zu sagen, jetzt Jungs und Mädels da draußen, wenn ihr das Gefängnis im Kopf verlassen wollt und wollt die Freiheit unabhängig von anderem drumherum haben, was wäre erstens, zweitens, drittens der Rat von Eddie?
Erstens, Punkt Nummer eins, mach dir klar, dass du nicht dein Denken bist. Du bist nicht deine Rolle, du bist nicht dein Denken, du bist nicht dein Fühlen. Das sind alles deine Werkzeuge. Mach dir klar, dass du jenseits dessen irgendwie du, wer du wirklich bist. Jenseits der Werkzeuge.
Jenseits der Werkzeuge.
Zweitens, lerne diese Werkzeuge zu benutzen. Lerne diese Werkzeuge zu benutzen, weil ganz ehrlich, unser Gebiss nutzen wir eine Stunde am Tag. Eine Stunde am Tag ungefähr fürs Essen.
Okay.
Dafür investierst du 4 Minuten, um dieses Gebiss eine Stunde am Tag wirklich regelmäßig zu nutzen, vernünftig nutzen zu können. Dein Gehirn, 18 Wachstunden. Investiere mindestens 15 Minuten pro Tag. Bitte, bitte, bitte. Auch wenn du ein CEO bist und meinst Unternehmer bist und keine Zeit hast, nutze diese Zeit. Das ist dein wichtigstes Werkzeug, um das zu trainieren, um das vernünftig zu nutzen. Drittens, dieses Leben ist das fucking größte Geschenk, was du bekommen hast. Mach's Beste für dich draus. Sieh zu, dass du dich wohlfühlst und Spaß in diesem Leben hast. Somit, weil wenn es dir gut geht, geht es den Leuten um dich herum geht. Hör auf, irgendwelchen Vorstellungen nachzujagen, wie Unternehmertum Leben zu sein hat, sondern mach Pippi Langstrumpf-mäßig das Leben zu dem, wie es dir gefällt.
Haben wir noch nie gemacht, wird gelingen. Das Leben ist ja nicht, wie heißt es, die Vorpremiere, sondern es ist ja immer das Live. Vielen, vielen Dank, Eddie, für die tiefen Insights, für die offenen, hinters Schloss gucken, ins offene Gehirn gucken. Sehr coole Vergleiche. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr Hörer da draußen, du Hörer da draußen, du hast eine Inspiration mitgenommen und denkst über dein Gefängnis in deinem Kopf nach, wenn es denn eins gibt, oder freust dich wie der Käs über die Freiheit, die du schon hast. Hab eine gute Zeit und bis in 2 Wochen.
Vielen lieben Dank, lieber Uli. Es war mir ein Fest, es war mir eine Freude.
Gerne, gerne. Vielen Dank.
Bis zur nächsten Folge vom Unternehmer Reset Podcast.
Dein Unternehmerleben ist nicht dafür da, dich aufzufressen. Es ist dafür da, dich freier, lebendiger und wirksamer zu machen.
Vielleicht ist genau jetzt der Moment,
deinen Reset-Button zu drücken.